Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Das Wochenende in der Premier League hatte es absolut in sich. United patzt in Huddersfield und lässt Lokalrivale City in der Tabelle davonmarschieren. Die Spurs decken die Defensivschwächen Liverpools gnadenlos auf und lassen Jürgen Klopp auf Abstand zu seiner Mannschaft gehen. Antonio Conte wechselt gegen Watford den Erfolg ein und Arsenal beschert Arsène Wenger zum 68. Geburtstag bei Everton ein Schützenfest und Ronald Koeman vielleicht schon das Aus als Trainer bei Everton. Wir blicken zurück mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manuel.
Hallo.
Lass uns gleich bei Manchester United anfangen und bei der ja doch sehr überraschenden Niederlage in Huddersfield. Mit 1:2 ging's am Ende aus Sicht der Manchester Mannschaft und aus Sicht von Jose Mourinho, der Folgendes in der Pressekonferenz sagte.
They played with everything they have. Like I like and like it has to be. They played with everything. Aggression, desire, motivation, sacrifice. They played with everything. And we didn't. So the team that deserved to win, won. Simple.
Ja, so einfach ist es manchmal. Der verdiente Sieger hat am Ende gewonnen. Jose Mourinho, sonst um keine Ausrede verlegen. Diesmal sehr kleinlaut.
Ja, das Spiel habe ich auch von Anfang an verfolgt und man hatte nicht das Gefühl, dass Manchester United in dem Spiel voll auf der Höhe ist. Also es kann nach der unglaublich konstanten Saisonanfangsphase natürlich auch mal einen kleinen Hänger geben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Spiel jetzt irgendwie langfristige negative Konsequenzen für United hat. Und gerade denke ich, weil der Saisonbeginn eben so gut war und Mourinho bis jetzt sehr zufrieden sein konnte, konnte er dann auch anerkennen, dass Huddersfield das Spiel verdient gewonnen hat.
Hm. Wo lagen aus deiner Sicht die größten Kritikpunkte, die man Manchester United entgegenbringen muss?
Es war einerseits offensiv nicht flüssig genug. Also in den letzten Wochen war der Spielfluss doch deutlich besser. Man hat kreativer angegriffen, man hatte die komplette Spielkontrolle und man hatte das Gefühl, dass Huddersfield immer wieder auch in Aktionen, die im Endeffekt nicht in der Torchance mündeten, Gelegenheiten hatte und zumindest Nadelstiche setzen konnte, die Manchester wehgetan haben. Dann auch ein entscheidender Faktor war die Einwechslung von Lindelöf bei Manchester United in der Innenverteidigung, der rabenschwarzen Tag erwischt hat. Gerade beim 2:0 Gegentor kam ein langer Ball von Torhüter Lössl und Lindelöf starrt circa gefühlte 5 Minuten in die Luft und wartet, bis der Ball runterkommt. Und verschätzt sich trotzdem noch völlig und das 2:0 resultiert. Also es war so eine Mischung aus fehlender Struktur im Angriffsspiel, mangelnder Konzentration und individuellen Fehlern, die ausgenutzt wurden.
Mangelnde Konzentration, auch der Tatsache geschuldet vielleicht, dass unter der Woche Manchester ja noch in der Champions League gespielt hat. Jose Mourinho wurde danach auch auf der Pressekonferenz gefragt und er sagte, naja, gut, irgendwie gleicht sich das alles wieder aus. Wir sind eigentlich das qualitativ bessere Team, haben dadurch aber jetzt das Handicap, dass wir in der Champions League spielen dürfen. Allerdings, das zwingt uns natürlich dann auch unter der Woche zu spielen. Huddersfield ist vielleicht personell ein bisschen schlechter besetzt, braucht daher auch eben noch nicht in so europäischen Wettbewerben antreten. Von daher ist das alles irgendwo pari. Wie würdest du es sehen?
Ja, ab und zu ist natürlich schon Spannungs- und Leistungsabfall nach Champions-League-Spielen zu sehen. Es wäre aber jetzt beispielsweise auch nicht großartig, hätte keine großartigen Auswirkungen gehabt, wenn Huddersfield jetzt nicht auch noch einen guten Tag erwischt hätte. Also da kam schon wirklich vieles zusammen und ein großer Verschleiß war bei Manchester United bei dem Spiel in Lissabon gegen Benfica jetzt auch nicht zu spüren. Da haben sie das Spiel auch defensiv einigermaßen kontrolliert und durch ein absurdes Tor 1:0 gewonnen. Also da haben sie sich wahrscheinlich auch nicht unglaublich verausgabt. Dementsprechend, klar, nach der Champions League ist es immer ein bisschen schwieriger, weil du mental, denke ich, die Spannung aus der Champions League noch nicht in der Liga auch wieder hast. Aber ich denke, wenn Huddersfield nicht auch einen wirklich guten Tag erwischt hätte, hätte Manchester United das Spiel auch gewinnen können. Also die Champions League an sich ist nicht das Einzige, was jetzt zu dem überraschenden Ergebnis geführt hat.
Das letzte Mal, dass Huddersfield Manchester United geschlagen hat. Das war in der Saison 1951-52. Damals, wie gesagt, Huddersfield gewinnt gegen Manchester United. Am Saisonende stieg Huddersfield aber trotzdem ab. Manchester United wurde englischer Meister. Glaubst du, dass sich die Geschichte in der Art in diesem Jahr wiederholen kann?
Nee, einerseits denke ich nicht, dass Huddersfield absteigt. Wir haben jetzt 12 Punkte aus 9 Spielen. Ist eine absolut ordentliche Bilanz, wenn man sieht, Crystal Palace hängt schon mit 3 Punkten unten drin. Dann gibt's noch Bournemouth, Stoke, Swansea, West Bromwich, die noch alle dahinter sind, die ich auch da unten ansiedeln würde. Da sehe ich jetzt lediglich Leicester und vielleicht auch noch mit Abstrichen West Ham und Everton, die eher noch Mannschaften sind, die noch mal nach oben kommen können. Mit Mannschaften wie Burnley oder mit Aufsteiger Newcastle ist man so ziemlich auf einer Ebene, auch Brighton. Also ich denke, dass Huddersfield einfach schon Punkte gesammelt hat und sich jetzt auf eine Basis begeben hat, die reichen wird. Und ja, Manchester United ist im Titelkampf im Moment natürlich involviert mit Tottenham und Manchester City, aber da wird es vor allem auf den Winter ankommen. Komplett ausschließen würde ich nicht, dass sie bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen, aber dass Huddersfield absteigt und United Meister wird, das glaube ich nicht.
Momentan ist auch Manchester City vorne. 5 Punkte hat City Vorsprung vor dem Lokalrivalen und am Wochenende auch wieder zu 0 gespielt, 3-0 gewonnen zu Hause gegen Burnley. Aguero hat getroffen, Otamendi hat getroffen und Sané hat auch wieder getroffen. Also Manchester momentan der Lauf, sowohl defensiv als auch offensiv, absolut großartig.
Genau, da muss man ja nur mal auf das Torverhältnis gucken in der Liga. Die haben jetzt nach 9 Spielen 32-4 Tore. Das ist absolut beeindruckend. 5 Punkte Vorsprung vor Manchester und Tottenham. 9 vor Chelsea und Arsenal. Das ist auch im kräftezehrenden Winter. Das ist natürlich gut, wenn man mit so einem Polster da reingeht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese ganzen Spiele im Winter, dass die dazu führen, dass City einbricht. Ich sehe im Moment die Mannschaft in einer guten Verfassung, die können 2-3 Spieler immer mal problemlos rausnehmen. Guardiola setzt im Moment auf eine eingespielte Defensive, bleibt ihm allerdings auch nicht viel anderes übrig, weil der ein oder andere Defensivspieler verletzt fehlt, unter anderem Mondi, der in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht mehr zum Einsatz kommt, und die Verletzungsgeschichte von Kompany, die ist ja schon oft genug erzählt worden, aber ich denke, der Kader ist breit genug. In der Champions League haben sie schon 9 Punkte, müssen da jetzt auch nicht mehr Vollgas geben, außer vielleicht beim Rückspiel in Neapel. Die können schon hier und da ihre Kräfte schonen. Und genau das macht sie im Moment wahrscheinlich so stark, dass sie die Kräfte einteilen können, dass sie einen Lauf haben, dass sie Souveränität ausstrahlen und halt eben bisher nur 2 Verlustpunkte in der Liga haben.
Vor allem die Offensive auch um Sergio Aguero hat natürlich einen Lauf. 177 Tore in 262 Einsätzen für City jetzt erzielt. Damit ist der Citys Rekordtorschütze, teilt sich diesen Platz an der Sonne, aber noch mit Eric Brook aus der Spielzeit oder von den Spielzeiten 1928 bis 1939 im Dress von City aktiv. Im nächsten Spiel mit dem nächsten Tor kann Aguero dann vorbeiziehen. Also auch das sehr, sehr imposante Zahlen, genauso wie das von Manuel eben angesprochene Torverhältnis von City. Absolut beeindruckend. Beeindruckend auch das, was Chelsea in diesem Spiel gegen Watford gemacht hat. 4-2 gewonnen. Ist jetzt erstmal gar nicht so aufregend, wenn man sich aber da vorher mal an die Negativserie von Chelsea zurückerinnert. Da hat man ja zweimal in Folge verloren. Jetzt die dritte Niederlage in Folge gerade noch so verhindern können, weil Antonio Conte bei der Einwechslung ein absolut glückliches Händchen hatte.
Genau, mit Michy Batshuayi hat er einen Stürmer gebracht, der am Ende mit 2 Toren das Spiel entschieden hat. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, man hat die Verunsicherung bei Chelsea und die ganze Kritik, also dass es im Verein ein bisschen rumort und dass die Medien da ein bisschen negativ Stimmung hereinbringen wollen, das hat man gemerkt. Watford, die ja ohnehin auf Platz 6 stehen und auch letzte Woche Arsenal geschlagen haben, haben das wirklich phasenweise überragend gemacht, haben Chelsea nach dem Traumtor von Pedro am Anfang, dass der Chelsea in Führung gebracht hat, das überhaupt keine Sicherheit gebracht hat, hat Watford Chelsea phasenweise wirklich dominiert, hatte bessere Chancen, mehr Chancen, und am Ende steht da zwar ein 4-2 mit einigen wirklich guten Spielzügen auch von Chelsea, einigen individuellen guten Leistungen, wie eben von Batshuayi oder auch von Pedro, der noch 1-2 gute Chancen hatte, aber es war auch noch viel Sand im Getriebe, also ich würde sagen, noch ist da der Schritt heraus aus der Krise, will ich es nicht unbedingt nennen, aber aus den kleinen Schwierigkeiten, der ist noch nicht getan. Das Spiel hätte gut und gerne auch unentschieden ausgehen können.
aber konnte, wie gesagt, das glückliche Händchen gehabt und dann eben auch die individuelle Klasse irgendwo, die es dann in der Nachspielzeit zugunsten der Blues von der Stamford Bridge dann gedreht hat. Wir gucken auf das Duell Everton gegen Arsenal. 68. Geburtstag von Arsène Wenger. Er freute sich über den 5:2-Sieg über Everton. Ja, und für Everton gibt's jetzt einige Probleme. Ronald Koeman ist ja noch zu halten, durfte vor der Saison unheimlich einkaufen, durfte sich seinen Kader noch nicht nach Belieben zusammenstellen, aber er durfte da ordentlich auf jeden Fall auf dem Transfermarkt aktiv werden, hat ja auch einiges an Geld dann bewegt, aber die Ergebnisse, die lassen einfach zu wünschen übrig. Everton kommt aus der Abstiegszone sogar nicht raus. Was ist da los bei denen?
Ja, das ist wirklich schwierig, denn trotz des Abgangs von Lukaku hat Everton eigentlich wirklich gut eingekauft. Pickford, Keane, Rooney, Sigurdsson konnten auch noch Klaassen holen, haben Barclay behalten, haben wirklich eine gute Mannschaft. Also wenn man den Kader sich so ansieht, müsste Everton eigentlich in den Gefilden spielen, wo jetzt Watford, Newcastle, Burnley auf 6, 7, 8 stehen. Und das war eigentlich auch der Plan, dass man um die Europa League mitspielt. Zu Saisonbeginn mit der Doppelbelastung, ob das ein Problem war, weiß ich nicht, weil man hat den Kader ja wirklich auf die Doppelbelastung ausgerichtet. Es ist, scheint wohl tatsächlich der Fall zu sein, dass irgendwo eine Blockade ist, dass Ronald Koeman seine Ansätze, die er vor allem in der letzten Saison gezeigt hat, dass er die irgendwie der Mannschaft nicht mehr beibringen kann, dass er seinen Spielstil nicht gut implementieren kann. Also das ist wahrscheinlich eine Verkettung verschiedenster Faktoren und es wird tatsächlich Zeit, dass zumindest diskutiert wird, ob Koeman jetzt langsam entlassen wird oder ob er noch ein, zwei Spiele Zeit bekommt, um sich zu rehabilitieren.
Und während wir hier aufnehmen und reden, da erreicht uns die Pressemitteilung, Everton hat Ronald Koeman mittlerweile entlassen, also in diesem Moment der Aufnahme gerade rausgeschmissen. Manuel, was glaubst du denn, wer wird denn jetzt Nachfolger? Wen wird man da diskutieren?
Vielleicht erhofft man sich dann, dass ein Interimstrainer oder einer der Co-Trainer irgendwelche Kräfte freisetzt mental und man dann was Neues holt. Das ist für mich eine Lösung. Ein möglicher Nachfolger ist schwierig. Der Trainermarkt gibt im Moment nicht besonders viel her. Die BBC hat gestern Abend David Moyes ins Gespräch gebracht, der ja lange Jahre Trainer war bei Everton. Hm. 2003 bis, glaube ich, 2012.
Ja, bis es ihn dann in Nachfolge von Sir Alex Ferguson zu Manchester United zog.
Und jetzt ist halt, aber das war auch mehr oder weniger Spekulation von der BBC. Hm. Claude Puel ist noch ein Trainer, der auf dem Markt ist. Der wurde schon mit West Ham in Verbindung gebracht. Früher war es Southampton gewesen. Ansonsten, es gibt im Moment nicht viele Kandidaten, die mir da einfallen würden, die frei wären.
Hm. Platz 5, 8 Punkte weg ist der FC Arsenal momentan. Da ist ja auch der Trainer regelmäßig in der Kritik. Arsène Wenger muss sich da ja auch seit Jahren eigentlich schon ständig wieder anhören, dass er eigentlich langsam mal zum alten Eisen gehört. Jetzt an seinem Geburtstag, 68, wie gesagt, hat es dann mit dem Sieg geklappt, 5:2. Die Mannschaft hat aber auch wirklich überzeugt, allerdings dann auch erst in der zweiten Halbzeit, richtig, oder?
Genau, das war ein klassisches, ein klassisches Arsenal-Spiel und B, eine klassische Arsenal-Situation. Also Arsenal kam richtig gut in die Partie, hat die ersten Minuten dominiert und durch den ersten individuellen Fehler kriegt man das 0-1 durch Rooney. Dann hatte man eine Phase, wo Everton wirklich das Spiel dominiert hat, aber zur Halbzeit, die Statistiken waren ganz interessant. 17:3 Schüsse hatte Arsenal, 9:1 aufs Tor, ich glaube 72% Ballbesitz, über 60% gewonnene Zweikämpfe und stand halt zu dem Zeitpunkt nur 1:1. In der zweiten Halbzeit war dann der Unterschied, dass Arsenal die Chancen genutzt hat, dass vor allem hinten raus noch einige Tore gefallen sind. Insgesamt war es ein souveräner Auftritt, der auch wieder nach dem Watford-Niederlage wieder zeigt, was in der Mannschaft tatsächlich doch drinsteckt. Und man kann davon ausgehen, dass jetzt nach ein, zwei wahrscheinlich wieder guten Spielen irgendwann wieder ein Rückschlag kommt und alles wieder von vorne losgeht. Also so ist es im Moment bei Arsenal seit Jahren schon typisch. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen.
Mal gucken. Mesut Özil, der ja auch mit Manchester United schon zur Winterpause in Verbindung gebracht wird, hat auch mal wieder getroffen. Das ist sein spätestes Tor zum Saisonstart seiner Karriere in England. Er ist am 9. Spieltag den ersten Treffer erzielt, aber insgesamt eine gute Leistung gebracht. Was glaubst du, geht er im Winter wirklich zu Manchester?
Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also die Quellen waren auch Mirror, meine ich, hätte das geschrieben und das ist ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also ich glaube tatsächlich, dass da im Hintergrund noch viele Gespräche geführt werden und viel verhandelt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn im Winter gehen lässt. ja, Arsenal ist jetzt auch kein Verein, der im Prinzip auf diese kleine Summe bestehen muss, die man im Winter noch bekommen würde. Es ist eine schwierige Situation, weil man halt einfach noch nicht weiß, was passiert mit Wenger, was passiert mit dem Vorstand, welche sportliche Ausrichtung präferiert man bei Arsenal, und dementsprechend würde ich mich auch bei Özil noch nicht festlegen. Also ich kann mir vorstellen, dass er sogar noch verlängert, aber im Moment stehen für mich die Zeichen eher auf Abschied im Sommer. Ja. Was gerade, wenn er die Form, die er jetzt gegen Everton, die Formkurve zeigt nach oben, wenn er das halten kann, ist er natürlich ein sehr wichtiger Spieler.
Also warten wir mal ab, was da die Zukunft bringt. Die Zukunft für Slaven Bilic bei West Ham als Trainer könnte auch bald Neues mit sich bringen. Hat jetzt erstmal noch eine Schonfrist von 2 Spielen gekriegt nach der 0-3-Niederlage gegen Brighton. Aber da kann sich auch was tun. Jürgen Klopp, auch ein Trainer, der nicht völlig frei von Kritik ist. Jetzt hat Liverpool auch wieder verloren in der Liga nach dem Schützenfest in der Champions League in Maribor. Nach dem 7-0 hat man in der Liga wieder ordentlich die Grenzen aufgezeigt gekriegt im Topspiel bei Tottenham. Und Tottenham hat sich mit 4-1 durchgesetzt. Und das Fazit von Jürgen Klopp, das war auch sehr eindeutig.
Whatever you say today about us in a negative way, you are right. We were wrong.
Also wirklich was Gutes kann man nicht sagen, auch zu seinen Entscheidungen bei diesem Spiel nicht.
Liverpool hat in dieser Saison wirklich schon einige sehr gute Spiele gezeigt, gerade offensiv, wo sie sich dann im Endeffekt nicht belohnt haben. Hier gegen Tottenham haben sie wirklich hochverdient verloren. Tottenham hat von Beginn an das Spiel dominiert, hat genau sein Spiel durchziehen können, war defensiv weitgehend kompakt, hat die Räume eng gemacht, hat Liverpool nicht das machen lassen, was Liverpool gerne macht, nämlich kontern, den Ballbesitz wirklich schnell ausspielen, schnell nach vorne zu spielen. Klopp hat keine Mittel gefunden und ist erstmals seit langem seit dem City-Spiel. Das City-Spiel wurden sie auch von einem Top-Team dominiert, aber ansonsten war das in der Klopp-Ära sehr, sehr selten vorgekommen, dass man im Spitzenspiel in England so derart dominiert wurde. Harry Kane hat wieder fantastisch gespielt. Die ganze Mannschaft von Tottenham ist im Moment sowieso in einem Höhenflug, auch nach dem 1-1 gegen Real Madrid, wo man gedacht hatte, sie hätten eventuell ein bisschen mehr Kräfte gelassen, haben sie aber dann nicht. Und ja, Jürgen Klopp wird zunehmend in die Kritik geraten, gerade wenn er die nächsten Spiele dann nicht gewinnt. Nächste Woche geht's gegen Huddersfield, gegen seinen Kumpel David Wagner, der jetzt auch durchaus unangenehm ist, wie man aus Manchester weiß. Und vor der Länderspielpause geht's dann nach West Ham, die auch angeschlagen sind, auch dringend Punkte benötigen. Also es wird nicht einfacher, gerade weil Liverpool in der Vergangenheit auch mal gegen kleinere Teams gepatzt hat.
Und Jürgen Klopp gehen offensichtlich nicht nur die Ideen auf dem Platz aus, sondern auch die Ideen, wie man sich vor die Mannschaft stellen kann und das noch schön redet. Denn was man so sehen konnte, hat er auch irgendwo keine Mittel, jetzt auch trainingstechnischer Art und taktischer Art, um diese Fehler einzudämmen? Oder sind es, wie er sagt, tatsächlich individuelle Böcke, die so eigentlich nicht vorkommen sollten? Er selber hat sogar beim, glaube ich, zum 1-0 gesagt, mit mir auf dem Platz damals wäre das nicht passiert.
Ja, einerseits ist es schwer, so grobe defensiv-technische Ansätze in Dreitagesrhythmus zu bereinigen, aber andererseits muss man ihm und dem Verantwortlichen ohnehin vorwerfen, dass die Abwehr komplett, also nicht komplett, aber dass die Abwehr falsch zusammengestellt wurde. Mit Robertson auf links wurde eine solide Alternative geholt. Moreno ist auch nicht gerade die Entdeckung des Top-Links-Verteidigers. Und gerade im Zentrum, als man Van Dijk nicht bekommen hat, dann zu sagen, dass man niemanden holt und teilweise mit Klavan und Lovren spielt, das ist eines Top-Teams in der Premier League nicht würdig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Liverpool im Winter schon einen neuen Angriff bei Van Dijk unternimmt und sich vielleicht auch noch woanders umguckt, denn neue Innenverteidiger ist absolut Pflicht. Tendenziell perspektivisch vermutlich sogar 2. Ansonsten sehe ich da in der Innenverteidigung wirklich auch langfristig große Probleme.
9. ist Liverpool, schlechteste Statistik seit 1964, so hat es Jürgen Klopp zumindest auf der Pressekonferenz gesagt. Ich habe das jetzt nicht nochmal genau nachrecherchiert, ich glaube den Worten von Klopp mal, der wird wissen, wie er das einzuschätzen hat. Aber er hat sich nicht vor seine Mannschaft gestellt, wie er es sonst immer gemacht hat. Er spricht jetzt Fehler auch öffentlich klar an. Taktik, um die Leute wachzurütteln, oder ist das vielleicht auch irgendwo schon Resignation?
Ich glaube, er möchte die Spieler kitzeln. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt zum League Cup Spiel nicht viel rotieren wird und den in Anführungszeichen Versagern, das hört sich dramatisch an, aber die Chance gibt, sich zu rehabilitieren und dass er jetzt mit einer öffentlichen Kritik an der Mannschaft sagt, dass es jetzt an den Spielern liegt, dass er jetzt an die Spieler appelliert und versucht da jetzt noch ein bisschen was rauszukitzeln. Motivator ist er ja ohnehin. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Aussage da dahingehend kalkuliert war. Aber das kann natürlich trotz allem auch sein, dass da ein gewisser Frust eine Rolle spielt und dass er einfach nach dem erneuten Negativerlebnis in einem Spiel in dieser Saison einfach auch wirklich stinksauer war und die Schnauze voll hatte und einfach das, was er gedacht hat, rauslassen musste.
Hatte ja frühzeitig seinen Vertrag verlängert gekriegt. Glaubst du, das könnte, wenn es weiter in den Regionen in der Tabelle, also unterhalb der europäischen Ränge für Liverpool geht, dann auch ihn irgendwann den Kopf kosten, eng werden?
Ja, die langfristige Verlängerung zu dem frühen Zeitpunkt fand ich sowieso ein bisschen verfrüht. Liverpool muss sich die Frage stellen, was kann man grundsätzlich machen, um die komplette Struktur im Verein ein bisschen zu verändern, um den Kader zu verbessern. Also da müssen Klopp und auch der Verein kommunizieren. Der Vertrag, der neue, läuft jetzt bis 2022. Bei seinem Gehalt wäre das eine Abfindung, die beachtlich wäre. Also ich denke, erstmal wird versucht, dass man noch Lösungen findet, vielleicht eben auf dem Transfermarkt ein paar Geldmittel im Winter zur Verfügung stellt. Aber wenn die Gesamtentwicklung bis in das neue Jahr hinein, bis in Januar, Februar, derart weitergeht, man wirklich sich eventuell noch weiter von Europa entfernt, dann denke ich, dass man zumindest diskutiert über eine Ablösung von Klopp, aber man muss auf jeden Fall auch erstmal einen Trainer finden, der es auf jeden Fall auch besser macht. Ja. Also das ist, haben wir eben schon angesprochen, der Markt gibt nicht viel her. Ja. Also das könnte auch schwierig werden.
Also warten wir einfach ab, was noch passieren wird überhaupt auf dem Markt in England, was dort in der Premier League sich noch zutragen wird. Kurz noch die anderen Ergebnisse, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Newcastle schlägt Crystal Palace mit 1-0, Stoke City unterliegt Bournemouth mit 1-2, Swansea verliert gegen Leicester mit 1-2, Southampton schlägt West Brom mit 1-0. Über die anderen Spiele haben wir gesprochen und das werden wir auch in der nächsten Woche wieder machen, hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus und der Kollege heute war Manuel Behlert. Manuel, danke.
Tschüss.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.